noch mal beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für diesen Morgen. Wir wollen dir danken, dass du da bist, Herr. Das ist das Wichtigste, Herr. Deine Präsenz, deine Anwesenheit, die brauchen wir. Deine Hilfe. Wir danken dir für dein Wort, das wir haben. Amen. Ja, im Impuls steht, ich ein Diener, soll das ein Witz sein? Wie gesagt, so steht es im Impuls. Eigentlich wollte ich schreiben, ich ein Sklave, soll das ein Witz sein? Aber ich habe mir gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu provokativ. Ich ein Sklave, soll das ein Witz sein? Da steht das so drin im Impuls. Und naja, das ist vielleicht ein bisschen schockierend. Und schöner klingt es natürlich noch, wenn man schreibt, berufen, Jesus zu dienen. Aber ich möchte das also jetzt heute wirklich so aufgreifen. Ich ein Sklave, das muss ein Witz sein. Und ich stelle fest, zunächst einmal, das ist kein Witz. Wir sind Sklaven. Mir ist dieser Vers aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 1 begegnet, wo es heißt, oder wo sich Paulus und Timotheus vorstellen und schreiben, Paulus und Timotheus, Sklaven, die Jesus Christus gehören. Und ich fand diese Aussage ja schon für mich selber so hochinteressant, wie sich Paulus und Timotheus selber bezeichnen. Ich fand das faszinierend, wenn sie schreiben, Paulus und Timotheus, dass sie Sklaven Jesus sind. Und wie gesagt, das ist eine provokante Aussage, besonders auch in unserer Zeit. Aber auch in der damaligen Zeit war es vielleicht noch eine Aussage, die noch viel provozierender war. Und wir werden das nachher noch sehen. Und auch wenn vielfach übersetzt wird, Knecht oder Diener oder die Jesus dienen, wörtlich steht hier Sklaven. Und Sklaven, die sind keine Angestellten. Ja, ich denke, das können wir uns vorstellen. Also wenn hier der Begriff Knecht oder Diener gebraucht wird, ein Knecht, stellen wir uns das mal so vor, auf dem Bauernhof, das ist ein Angestellter, oder eine Magd ist eine Angestellte, Diener sowieso, ein Angestellter. Also jedenfalls Menschen, die Rechte haben, sie können kündigen, sie können auch um 5 Uhr Feierabend machen und wenn sie schlecht behandelt werden, dann gehen sie zur Gewerkschaft und beklagen sich da und sagen, hey, mein Chef, der behandelt mich schlecht, der macht dieses oder jenes, und dann greifen die ein. Aber Sklaven können das nicht tun. Und ich denke, wir sollten diesen Begriff auch wirklich so hören, wie Paulus und Timotheus das auch so schreiben. Und wie gesagt, wenn wir das hören, Sklave, ja, das ist ja schon was, dann denken wir an die Galeerensträflinge auf den Schiffen. Wir denken, vielleicht haben wir mal den Film Ben-Hur gesehen, der da gepeitscht und gepeinigt und angekettet und geprügelt wird und der ohne Rechte auf diesem Schiff sitzt da, ja, und rudert und rudert und, wie gesagt, ein furchtbares Schicksal. Oder wir denken an die Sklaven zur Römerzeit, wir denken an die Sklaven zu Griechenzeit, an die Antike. Oder wir denken an die Sklaverei in den USA, die Menschen, die auf den Baumwollfeldern gearbeitet haben. Und deshalb, ich ein Sklave, nein, danke, das muss ein Witz sein, da mache ich nicht mit. Und wir suchen dann Schutz bei anderen Begriffen, die wir in der Bibel finden. Wir sagen, Jesus ist mein Freund. Oder wir sagen, Jesus ist mein Bruder. Oder wir sagen, Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes. Oder wir ruhen uns am Vaterherz Gottes aus. Aber Sklave, das ist nichts für mich. Die sind ausgebeutet, die sind unfrei, die sind der Besitz von Menschen, von einem Herrn, von Gebietern. Die haben auch keine Rechte, die stehen auf der Ebene von Dingen, die stehen auf der Ebene vom Vieh. Und als Paulus das geschrieben hat, dass er Sklave Jesu ist, und damit meint er natürlich auch die ganze Gemeinde, das überträgt er auch auf die Gemeinde, werden wir auch gleich noch sehen, dann war er nicht gefühllos, als er das schrieb. Er kannte die traurigen und trostlosen Zustände der Gemeindeglieder teilweise, die da in der Gemeinde waren. Er wusste, was dieses Wort bei seinen geliebten Geschwistern auslöst, was das für Assoziationen mit sich bringt. Korinth hatte zur Zeit des Apostel Paulus ca. 600.000 Einwohner. Also die Zahlen schwanken. Wenn man da nachforscht, da findet man verschiedene Zahlen, aber ich bleibe jetzt mal bei dieser Zahl. Davon waren 200.000 Freie und 400.000 Sklaven. Zwei Drittel des römischen Weltreiches waren Sklaven. Und so waren in der Gemeinde Jesu viele, viele Sklaven, die da waren. Und da waren Herren, da waren auch Gebieter da, die Sklaven hatten. Die kamen vielleicht sogar zusammen in die Gemeinde. Die also ihre, die Sklaven hatten, die Leute hatten, die für sie arbeiteten und so weiter. Und ich fand es bemerkenswert, dass Paulus, obwohl dieser Begriff so schmerzhaft sein musste für den einen oder anderen Sklaven, der hier in der Gemeinde saß, dass er diesen Begriff gebraucht, um eine geistliche Wirklichkeit zu vermitteln. Und Gott, die Bibel ist ja von Gott geschrieben, wenn wir sagen Paulus, dann können wir immer dahinter sehen, Gott hat das so schreiben lassen. Und Gott wusste, es gibt keinen besseren Ausdruck, der so klar den Anspruch Gottes an den Menschen stellt, wie der Begriff Sklave. Und ich finde es bedeutsam, dass Gott hier unsere Beziehung zu ihm und zu Jesus als ein Sklavenverhältnis beschreibt. Aber das ist die gute Nachricht. Wir sind Sklaven Jesu und Eigentum Gottes. Also die Betonung jetzt auf Jesus. Die Betonung liegt jetzt auf Eigentum Gottes. Sklave ja, aber ein Sklave, der Jesus Christus gehört. Und die Leute in der Gemeinde haben dieses Wort ertragen, denn sie waren befreit in eine neue geistliche Dimension hinein. Sklaven ja, Untertan ja, Unterwürfigkeit ja, Gehorsam ja, fremdbestimmt ja, aber von Gott bestimmt, ein Sklave Jesu Christi. Und das ändert alles, das macht den Unterschied. Wir sind Sklaven, die in Gottes Händen liegen. Und so verstanden sich Paulus und Timotheus und so verstehen wir uns. Wir sind mit Leib und Leben das Eigentum unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn Gott Gott ist, dann gehören wir ihm mit Haut und Haar. Und Paulus findet im Leben Jesus sein Vorbild. Er will so sein wie sein Herr. Und im Philipper Kapitel 2 ist davon die Rede, dass Jesus kam als Sklave in diese Welt, um zu dienen. Das war seine Berufung. Und dieser Sklave oder dieses Denken, diese Berufung, die Jesus angenommen hat, als ein Sklave, das ist sein großes Vorbild, wenn Paulus dann schreibt von Jesus, dass er sich zum Sklaven gemacht hat. Er hat sich erniedrigt. Er hat auf sein Recht verzichtet. Und Paulus und Timotheus, die wollen so sein wie Jesus. Und Christen wollen so sein wie Jesus, wie ihr Herr. Und dann gehört das auch zu ihrer Identität. Christen haben die Gesinnung und das Denken eines Sklaven. Jesus ist unser Vorbild. Und wenn er sich als Sklave betrachtet, wenn er die Gestalt eines Sklaven annahm, dann wollen wir so sein wie Jesus. Dann wollen wir auch Sklaven sein, die Jesus gehören, die ihm angehören, die zu ihm und ihm dienen. Nun, leider ist der Mensch so veranlagt und wir möchten halt doch gerne unser eigener Herr sein und gerne machen so ein bisschen, wie wir uns das vorstellen. Aber das Leben beweist, wir sind immer irgendjemandes Sklaven. Und was William Ernest Henley 1875 in einem Gedicht am Ende schrieb, I am the master of my fate, I am the captain of my soul, das stimmt einfach nicht. Wir sind nicht der Chef, wir bestimmen unser Leben nicht. Wir sind immer Mächten unterworfen, in uns, um uns herum. Und wer nicht Gott gehört, ist ein Spielball der Mächte. Denn Satan ist der Fürst dieser Welt, der sein Werk tut, und das wird im Epheser Kapitel 2, kommt das zur Aussage, und 2. Korinther 4, Vers 4 ist davon die Rede, dass er Einfluss hat auf das Leben der Menschen. Nicht immer so brutal und immer so grausam, auch vielfach als Lichtgestalt kommt er daher. Dass wir Spielball der Mächte sind, sei es ein Erfolg, den wir suchen, sei es Geld, der uns knechtet, sei es Konsum, sei es Anerkennung, sei es Ruhm oder vieles andere mehr. Wir sind immer auch fremdbestimmt. Und jeder andere Herr, wie immer er sich nennt, nimmt dich gefangen als seinen Besitz, als seinen Sklaven. Und wenn wir das begreifen, es gibt keine Neutralität in dieser Welt. Irgendjemand greift immer nach mir. Sei es in mir oder außerhalb von mir. Überall sind Mächte, die mich bestimmen. Wie gesagt, auch als Lichtgestalten, die brillant daherkommen, die auch lieblich daherkommen. Wenn wir das verstehen, wir sind nicht frei. dann merken wir, dass es nichts Befreienderes gibt. Und das haben wir auch im Lied heute auch schon gesungen, als Jesus zu gehören und von Jesus wirklich frei gemacht zu sein und auch wieder versklavt zu sein unter seine Führung, unter seine Herrschaft. Aber das ist eine ganz andere Wirklichkeit. Sein Sklave zu sein, sein Eigentum zu sein, sein Besitz zu sein, sich nicht mehr selbst zu gehören, sich nicht mehr selbst zu bestimmen. Und dann fangen wir an zu verstehen, und das ist die zweite gute Nachricht, wir sind von Gott geliebte Sklaven, teuer erkauft. In 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 und 20, da heißt es, oder wisset ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Teuer erkauft von Jesus mit seinem Leben. Da ist einer, der hat für mich bezahlt aus Liebe. Und es gab, auch im Alten Testament lesen wir davon, Sklaven, die wollten keine Freiheit. Die waren von ihren Herren so gut behandelt, so fürsorglich und so hilfreich und fanden das richtig gut, bei diesen Leuten zu sein. Die haben ihre Freiheit gar nicht gesucht. Die wollten weiter bei ihrem Gebiet und bei ihrem Herrn bleiben. Und wie viel mehr wollen wir Sklaven Jesus sein? Denn wir wissen, er ist ein guter Herr. Es gibt keinen besseren. Und wenn so viel Liebe da ist, die für mich in den Tod ging, das ist doch überwältigend. Jesus kam als Sklave, um Paulus zu dienen und die Moses zu dienen und um dir zu dienen und um mir zu dienen. Er hat uns freigekauft aus Fremdherrschaft und in das Reich seines lieben Sohnes versetzt, hineingestellt. Und das war der Preis seiner Liebe, das war der Preis, dass er sein Leben gegeben hat. Und deshalb gehören wir nicht mehr uns selbst. Und was für Paulus Wirklichkeit war, dass er sich so verstanden hat, dass er Jesus gehört, dass er sein Eigentum war, sollte für Christen wahr sein, sollte für uns auch wahr sein. Und wir finden als Sklaven Jesu die größte Freiheit und die tiefste Bedeutung für unser Leben. Wir finden als Sklaven Jesu die höchste Freiheit, die es überhaupt geben kann. Es gibt nichts Größeres, als von Jesus zu seinem Sklaven gemacht zu sein. All unsere Rechte hat Jesus dort am Kreuz auf Golgatha aufgekauft. Und wir werden diesen Status als Sklaven auch nie verlieren. Und wenn wir uns als Kinder Gottes wissen und darüber freuen dürfen, und wenn wir das auch brauchen, dass wir an unserem Vaterherz zur Ruhe kommen, so tun wir das immer in diesem Bewusstsein, ich bin Kind Gottes, ja. Mein Name ist im Himmel eingeschrieben, jawohl. Aber auch in der Freude, ein Sklave Jesu zu sein, ihm zu gehören. Wir sind nie nur Kinder Gottes. Wir sind immer auch Diener eines Gottes, dem wir gehören, für den wir leben, für den wir arbeiten. Und Gott hat das Recht, mit uns zu machen, uns dorthin zu stellen, die Aufgaben zu geben, wie er es für richtig hält, wie es für ihn nützlich hält, ist in seiner Weisheit und auch in seiner Kenntnis. Und so hat die Gemeinde damals, und so können auch wir diesen Begriff Sklave ertragen, weil wir und weil sie in eine neue geistliche Wirklichkeit hineingestellt sind, in eine Dimension, die sie ganz tief verstanden haben, sodass ihnen der Begriff oder diese Anrede Sklave nichts ausmachte. Sie ertragen es, weil sie erfahren haben, Jesus liebt mich. Sklave ja, aber Sklave eines Gottes, der mich liebt, der mich so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Und deshalb waren sie auch nicht verletzt. Deshalb ist ihr Trauma nicht wieder aufgebrochen. In meinem Bekehrungsprozess war meine größte Erfahrung, dass Gott Liebe ist und dass Gott mich liebt. Das hat mich ganz tief berührt. Und ich war in einer Gemeinde, da war Erweckung und wir haben nicht mal dafür gebetet, war Teestubenzeit. Und in meinem Bekehrungsprozess hat mich Gott eben dann noch ganz tiefer mit hineingenommen, um mir zu zeigen, er ist ein Gott der Liebe. Das war an einem Sonntag, es war in einem Gottesdienst. Wir sagen dieses Lied, das vielleicht der ein oder andere kennt aus seiner Gemeinde oder ich weiß nicht, ob wir es hier schon mal gesungen haben. Gott ist die Liebe, hat mich erlöset. Gott ist die Liebe. Wie geht's weiter? Ja, weiß auch nicht mehr. Gott ist die Liebe, also hat mich erlöst. Das ist ein altes Lied. Und, aber das hat mich, das ist wie so ein ganz einfaches Lied, auch von der Melodie her ganz einfach. Und das hat mich sowas von berührt, das zu singen und das zu hören. Gott ist die Liebe. Und da sage ich es nochmal, Gott ist die Liebe. Und angesichts dieser Liebe, die mich hier so nochmal so ganz überwältigt hat, das nochmal so zu hören und das in, ganz tief in mir zu spüren, hat mich frei gemacht, das zu begreifen. Gott ist wirklich ein Gott der Liebe. Und ich habe damals geweint. Ich war ein wirklich ganz tief berührt. Es war ein befreiendes Weinen. Da ist ein Gott, der mich ganz tief liebt, so wie ich bin. Und diesem Gott wollte ich dienen als Sklave. Ich war ergriffen von Jesus. Und ihm wollte ich wirklich als Sklave dienen. Und 2. Korinther 5, Vers 15, das war unser Verlobungsvers und Hochzeitsvers, damals vor ca. 42 Jahren. Und so verstand ich immer auch mein Leben und unser Leben, wo es heißt im 2. Korinther 5, Vers 15, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Jesus starb am Kreuz für uns, damit wir für ihn leben. Das war sein Ziel, oder das war ein Ziel, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Er ist gestorben, heißt es, damit wir nicht für uns leben müssen, sondern für Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Ist ein guter Herr. Jesus ist ein guter Herr. Denn dein vorheriger Besitzer war Satan, das war die Sünde, und der ist grausam und der ist brutal. Der liebt dich nicht, der hasst dich, der will dich zerstören, der will dich vernichten, der will dich kaputt machen. Also es fand ein Herrschaftswechsel statt durch das, was Jesus getan hat. Er hat uns freigekauft, hat uns rausgekauft aus der Herrschaft Satans, aus der Knechtschaft der Sünde und hineingestellt in das Reich Gottes, in das Reich seines lieben Sohnes. Und der Weg oder dieser Wechsel wurde mit dem Blut Jesu bezahlt. Das war der Preis, den Jesus gegeben hat. Er hat sein Leben gegeben. Jesus liebt uns. Und deshalb hat er auch den Anspruch auf unser Leben. Und das bedeutet, dass wir alle Vorstellungen aufgeben, wie unser Leben abzulaufen hat, aufgeben im Vertrauen auf seine Liebe. Römer 14, Vers 8 heißt es, denn leben wir, so leben wir für den Herrn, und sterben wir, so sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und das ist die weitere gute Nachricht. Sklave Jesu zu sein, ist uns Ehre und ist uns Würde. Paulus und Timotheus fanden darin, dass sie Sklaven Jesu sind, ihre größte Ehre. Es war eine Ehrenbezeichnung, es war ihnen Würde, Sklave Jesu zu sein. Das fanden sie nicht als schlecht oder als etwas Knechtiges, Knechtschaft, irgendwas Schlimmes oder was Böses oder irgendwie oder versklavt zu sein. Denn der Begriff wird auch durch das Alte Testament aufgewertet. Wie gesagt, durch die Liebe Gottes wird er aufgewertet, dass wir Sklave Jesu sind, der sein Leben für uns gegeben hat. Aber auch im Alten Testament, die Propheten und die Männer Gottes, die verstanden sich immer auch als Sklaven Gottes. Aber als Menschen, die von Gott berufen waren, als Menschen, die in einem Vertrauensverhältnis mit Gott lebten, als Menschen, die unter dem Schutz Gottes standen, als Menschen, die von Gott gewürdigt waren, zum Dienst gewürdigt waren, als Eigentum Gottes. Und wenn wir hineinschauen in das Leben der Propheten im Alten Testament, da erleben oder da sehen wir schon teilweise ein Leben, das war schon was. Also da stand schon viel dahinter, da stand auch viel Leid dahinter, da stand schon viel Eigentum Gottes dahinter, wie Gott das Leben dieser Propheten geführt und gelenkt hat und was er von ihnen erwartet hat. Also Paulus verbindet hier zwei Verhältnisse, das Verständnis der griechisch-römischen Umwelt, auf der einen Seite dieses Sklaventum, die Leute haben das verstanden, was es bedeutet, denn die ganze Umwelt wusste, was Sklave sein bedeutet, also diese totale Ergebenheit, diese Abhängigkeit, diese Rechtlosigkeit, die da ist, aber auch das Verständnis der alttestamentlichen Berufung, die Würde, von Gott berufen zu sein, die Würde, von Gott zum Dienst berufen zu sein, diese Würde auch von Gott geliebt zu sein. Und deshalb ist für uns auch Sklave Jesu zu sein ein Ehrenbegriff. Es ist ein Ehrentitel, dieser Sklave, dieser Begriff. Und so tragen Paulus und Timotheus diesen Titel mit ganzem Stolz. Aber sie tragen auch die ganze Wirklichkeit, die sich damit verbindet, die ganze Praxis, die das mit sich bringt, was dieses Wort zum Ausdruck bringt, mit Jesus als Sklave, als Eigentum unterwegs zu sein. Das Freud und das Leid, das damit enthalten ist im Leben des Apostel Paulus und auch im Leben von Timotheus. Und sie haben diese Ehrenbezeichnung verinnerlicht. Denn es bedeutet auch ganz praktisch, Menschen zu dienen, wo Gott sie hinstellt und mit den Gaben, die er ihnen gegeben hat. Es ist eine Ehre, Gott als Sklave zu dienen, seine Ehre, auch den Menschen zu dienen. Es ist Auszeichnung und Würde. Nicht nur Königskind zu sein, ist eine Auszeichnung, ist eine würdevolle Bezeichnung, ist eine Ehrenbezeichnung. Auch als Sklave Jesu zu sein, ist uns Ehre, eine Ehrenbezeichnung von Gott. Von Gott gewürdigt zu sein, ihm zu dienen, als Sklave zu dienen, mit allem, was dieser Begriff beinhaltet. Es ist eine hohe Berufung, diese Gesinnung zu haben, die Jesus selber hatte. Das ist die gleiche hohe Berufung, wie gesagt, die Jesus hatte, der sich selbst zu nichts machte und in diese Welt kam, um den Menschen zu dienen. Und es gibt keine größere Ehre, als Jesus darin zu folgen, Sklavendienst zu tun. Und so sollte es für uns als Christen eine Ehre sein, uns als Sklaven Jesu zu sehen und zu bezeichnen. Und darin liegt unsere Ehre begründet, dass wir Jesus Christus dienen, dass wir ihm gehören, dass wir sein Eigentum sind. Ich mache heute die Anwendung mal ein bisschen am Schluss, so ein bisschen eine Zusammenfassung. Eigentlich ist das, was gesagt wurde, kann man eigentlich schon anwenden. In dem Sinne, dass wir eigentlich schon wissen, was das für uns eigentlich bedeutet. Aber lasst uns einfach nochmal so ein bisschen, auch anhand von Fragen, nochmal diese ganze Thematik ein bisschen aufgreifen. Das Ziel heute Morgen war, dass wir unser Selbstverständnis, auch in gewisser Weise unsere Identität überprüfen. Wer bin ich? Meine Identität ist, ich bin ein Sklave Jesu. Nicht nur, aber sehr wohl auch. Und damit bin ich jemand, der zum Dienst und zur Mitarbeit in seiner Gemeinde gerufen und berufen ist. Zur Mitarbeit im Reiche Gottes weltweit. Und die Frage, die Paulus stellte, nach seiner Bekehrung ist eine ganz zentrale Frage für jeden von uns. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Sklave, diesen Begriff finden wir viele Male im Neuen Testament. Wenn wir das durchschauen im Römerbrief, im Timotheusbrief, wir finden das viele Male, diesen Begriff des Sklaven. Und die Anfrage an uns lautet, wie denke ich über mich selbst in Beziehung zu Jesus, wer ich bin? Mit welcher inneren Einstellung gehe ich an meine Gottesbeziehung heran, gehe ich an das Leben heran? Bin ich gerne ein Sklave Jesu? Mit Freuden ein Sklave Jesu zu sein, wie dieser Paulus und dieser Timotheus, das mit Freude Sklave Jesu waren? Bin ich das gerne, weil ich die Freiheit erlebt habe, weil ich die Freiheit verstanden habe, die mir dieser Stand bringt, ein Sklave Gottes zu sein? Wie gehe ich in den Alltag hinein? Kann Jesus im Alltag mir sagen, was ich tun soll? Wenn ich ein Sklave bin, dann habe ich nicht viele Möglichkeiten. Kann er mir einen Auftrag geben? Oder anders, warum leidet die Gemeinde Jesu vielfach und das Reich Gottes an Mangel an Mitarbeitern? Richtiges Leben beginnt immer mit richtigem Denken, mit richtiger Theorie oder Theologie. Und heute Morgen haben wir eine Theorie, die sich ganz praktisch im Alltag widerspiegelt. Diese Auswirkung hat ganz konkrete Folgen. Was denke ich, was ich bin? Es beginnt damit, dass ich Ja sage zu meiner Bestimmung, ein Sklave Jesu Christi zu sein. Und wir sind nicht größer als unser Herr. Wenn Jesus als Sklave in diese Welt gekommen ist, dann sind wir nicht größer als er. Und Jesus spricht davon im Johannes Kapitel 13, Vers 16, wo es heißt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht oder der Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Und in diesem ganzen Zusammenhang, wie wir da vorher lesen und weiterlesen, da hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen, um ihnen zu zeigen, was sie in Wirklichkeit sind. Sie sind Sklaven Jesu. Das war Sklavendienst, was Jesus hier getan hat. Und diese Berufung ist unabhängig von Ort und von Zeit. Diese Berufung gehört für die Menschen, die in der Gemeinde leben, dass wir uns als Sklaven Jesu verstehen und ihm dienen und den Menschen in der Gemeinde dienen. Und da gehört auch außerhalb der Gemeinde hinein, dass wir Jesus und den Menschen dort dienen. Evangelisation, was immer da anfällt. Und Sklavendienst gehört weltweit bis an die Grenzen der Erde. Wir sind dort, wo uns unser Herr uns hinstellt und da bleiben wir. Ich stehe da, bleibe da, bis mein Herr mich wegruft. Ob es mir Spaß macht oder nicht, ob es mich langweilt, ob ich es super finde und ob ich es ätzend finde, ob es schwierig ist oder leicht ist, mir Freude macht oder keine Freude macht. Ich bleibe, weil ich Sklave Jesu bin und als Sklave kein Recht habe, meinen Platz zu verlassen. Ich kann sicherlich den Herrn Jesus mal fragen, hey, wie könnte man das woanders hinstellen, das kann man schon machen. Aber wenn Jesus sagt, ich möchte, dass du da bleibst, dann bleiben wir. Petrus schreibt im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 15, ist überhaupt der ganze Petrusbrief, ein hochinteressanter Brief. Er spricht da ein bisschen vom Alltag der Christen in der Welt. Und er schreibt in Kapitel 2, Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Im Alltag der Welt. Als Freie. Und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Sklaven Gottes. Auch hier wieder dieser Begriff, als Sklaven Gottes, schreibt der Petrus. Und wie gesagt, er ist vom Alltag in der Welt die Rede, in der wir leben und im Alltag der Welt, wo wir stehen, in der Firma, wo immer wir sind, sorge ich dafür durch mein Leben, dass Menschen, die keine Ahnung haben von Jesus, hier Jesus kennenlernen, dass ich sie zum Schweigen bringe. Und so verstehe ich den Alltag, auch hier eben in diesem Zusammenhang, als ein Sklave Jesu, als ein Sklave für Gott. Also ob ich im Beruf in einer Firma arbeite oder in der Küche arbeite oder ob ich als Missionar irgendwo draußen in fremden Ländern stehe, wir sind immer Sklaven Jesu. Da ist kein Unterschied. Da ist kein Unterschied. Das eint uns. Da sind wir alle gleich. Ob ich Missionar bin ich ein Sklave Jesu, ob ich in der Firma bin oder in der Küche bin, ich bin Sklave Jesus. Und Jesus sagt uns, was wir zu tun haben. Die erste Berufung ist immer, und die ist grundsätzlich, eine Berufung zum Eigentum Gottes. Wir gehören Gott. In dem Moment, wo wir zu Jesus kommen, wo wir uns bekehrt haben. Und die Logik des Apostels ist einfach, wenn Christus Herr ist, und das ist er, Schöpfer des Universums, ihm gehört die ganze Welt, finden wir viele Verse in der Bibel. Wenn er Gebieter ist, wenn er König ist, dann sind wir sein Eigentum, dann gehören wir ihm, dann sind wir, lass mich das immer wieder betonen, seine Sklaven. Um dem zu dienen, der sich selbst als Sklave erniedrigt hat und selbst sein Leben für uns gegeben hat. Und so stehe ich morgens auf in dem Bewusstsein, Herr, ich bin heute für dich da. Ich lebe für dich. Ich bin dein Sklave. Dieser Tag wird von dir bestimmt. Und dann gehe ich in den Tag hinein. Und viele Aufgaben sind klar bezeichnet, definiert. Da muss ich nicht erst fragen, was ich zu tun habe. Wir stehen auf und wir wissen, was dran ist. Und das tue ich jetzt einfach für Jesus. Ich gehe für Jesus in die Firma und dort arbeite ich in diesem Bewusstsein, in dieser Identität als Sklave Jesu. Dort handle ich, dort bewege ich mich. Dort bin ich Licht, dort bin ich Salz. Für Jesus als sein Sklave stehe ich da. Ich kümmere mich für Jesus und meine Kinder. Was immer es ist, ich tue es immer in diesem Bewusstsein, immer auch in dieser Identität, die ich habe. Als Sklave oder als Sklavin Gottes bin ich unterwegs. Und ich tue es, weil er mich dahingestellt hat. Und da bleibe ich, bis mein Herr mir sagt, jetzt habe ich eine andere Aufgabe für dich, jetzt stelle ich dich woanders hin. Aber Flucht ist keine Lösung, sondern ich bewege mich nur weg, wenn Gott mir deutlich macht, so, jetzt ist das mein neuer Auftrag für dich. Meine neue Platzanweisung für dich. jetzt bewege ich mich. Und Beate und ich, wir mussten das einige Jahre sehr schmerzhaft durchbuchstabieren, an einem Platz zu stehen, wo wir am liebsten davongelaufen wären, bis der Herr uns dann entlassen hat. Und das ist dann eben immer wieder dieser Konfliktfall, in dem wir stehen, wo sich eben die Frage stellt, mache ich, was Jesus will? Bleibe ich bei Jesus dran? Ist sicherlich nicht immer einfach, muss auch durchkämpft werden, muss vielleicht auch manchmal durchweint werden, ist manchmal auch sehr, sehr schmerzhaft, diese Kämpfe, die wir dann mit Jesus haben. Aber wir holen uns von Jesus immer wieder die Platzanweisung und wir bleiben, bis Jesus sagt, so, jetzt darfst du woanders hingehen. Wie gesagt, das gilt für die Gemeinde. Jesus stellt einen jeden an seinen Platz und an dem Platz bleibe ich, bis Jesus was anderes sagt. Sei es, dass ich Kinderstunde mache, sei es, dass ich Jungscher mache, was immer wir tun, bis Jesus sagt, so, jetzt möchte ich, dass du was anderes machst, jetzt kannst du was anderes tun. Sklaven können einfach nicht machen, was sie wollen. Sklaven motzen auch nicht rum, und der sein Leben für sie gegeben hat, wie können sie dem mit Missachtung und auch mit Trotz begegnen. Sie lieben ihren Herrn und sie tun die Aufgabe, die Jesus mich oder uns gestellt hat als sein Sklave. Sie tun das aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu ihm, egal wohin er mich gestellt hat. Und das Feld der Anwendung ist weit. Das Feld der Anwendung ist weit. Hinein gehört meine ganze Person. Hinein gehört meine ganze Persönlichkeit. Hinein gehört mein Stand, verheiratet zu sein, ledig zu sein und vieles, vieles mehr. Immer lebe ich so und darin als Sklave oder Sklavin Jesu, der das so für mich bestimmt hat. Wir sind nie ledig, weil wir keinen Mann finden. Wir sind immer ledig, weil Gott es so möchte. Und darin dienen wir ihm. Also denkt einfach mal darüber nach, was es bedeutet, ein Sklave Jesu zu sein. Darin auch meine Identität zu finden. Kind Gottes ist vollkommen richtig. Das Vaterherz Gottes ist vollkommen richtig. Ich will ja nicht sagen, dass es das nicht gibt. Aber nicht nur. Wir sind nicht nur Kinder Gottes. Gott ist nicht nur unser Vater in diesem Sinne, sondern wir verstehen uns immer auch als Sklave Jesu, die zu seinen Diensten sind. Ein Geliebter, ein geachteter und geschätzter Sklave Gottes zu sein. Ein Sklave zu sein, der sich geehrt und gewürdigt weiß, diesen Titel zu tragen. Da ist auch so Würde drin. Und ich denke, die Bibel und das Leben ist voll, wie man das umsetzen kann, auch im Miteinander und besonders auch Gott gegenüber. Und gerade der Philipperbrief spricht viel von dieser Gesinnung, die Jesus hatte, die Paulus hatte und die er sich wünscht, dass die Gemeinde in dieser Gesinnung folgt, Jesus folgt und Paulus folgt und Timotheus folgt, wenn sie folgt, wie sie schreiben, Paulus und Timotheus, Sklaven, die Jesus Christus gehören. Und ein Vers aus dem Kapitel 2 ist ganz besonders mir immer wieder wichtig oder hilfreich oder wo ich mich immer wieder auch frage, wie man das umsetzt, wenn Paulus den Philippern schreibt, ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Ich denke, das ist angewandtes auch Sklaventum. Und wir brauchen in der Gemeinde Jesu. Wir brauchen in einer hoffnungslosen Welt ohne Gott Menschen, die ihre Identität als Sklaven Gottes sehen, um ihm, um Jesus zu dienen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir in eine Freiheit hineingestellt worden sind. Und ich hoffe, dass das verstanden wurde auch heute Morgen, dass deine Liebe so überwältigend groß ist, dass wir dir gerne als Sklaven dienen, Herr. Weil es nichts Größeres und nichts Höheres gibt, als von dir freigemacht und freigestellt zu sein, dir zu dienen. Und wir erleben dieses Dienst oder dieses Sklavesein als die höchste Freiheit. Und ich möchte dir danken, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich möchte dir danken, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Ich möchte dir danken, Herr, dass wir aus diesem Bewusstsein heraus unser Leben immer dir oder immer wieder neu dir hingeben, um zu sagen, Herr, mein Leben gehört dir, Du kannst damit machen, was du möchtest, zu deinem Lobpreis und zu deiner Ehre. Du kannst mich berufen, wohin du möchtest. Du kannst mich hinstellen, wohin du möchtest. Denn es ist gut und es ist richtig, weil du mein Gott bist, weil du ein Gott der Liebe bist. Und weil ich das verstanden habe, weil ich das begriffen habe, weil du dich geoffenbart hast als ein Gott der Liebe. Gott ist Liebe, heißt es im 1. Johannesbrief. Und dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Amen.